Carsten Kammholz, da sind wir wieder.
Na, Resa?
Mir hat die letzte Folge extrem gut gefallen. Wie war so dein Eindruck?
Mir auch. Du siehst, ich bin wieder da. Wir können weiter diskutieren.
Sehr gut. Ich habe tatsächlich von einigen meiner sehr langjährigen Zuhörer sehr gutes Feedback erhalten, bin ich ganz ehrlich. Es gab auch ein, zwei kritische Stimmen, aber die waren tatsächlich in Unterzahl. Die meisten haben das sehr gefeiert, dass wir da unsere Meinungen kundgetan haben und auch mal gegensätzliche Meinungen waren. Also von daher, mich freut es, dass wir hier weitermachen. Ich habe auch dir zu danken, dass du auch mit mir weitermachen möchtest.
Ja, ich freue mich sehr und ich bin gespannt, was wir heute alles zu diskutieren haben.
Genau, wir haben nämlich vier Themen vorbereitet für heute, ich habe die vorbereitet und möchte dich damit jetzt belästigen, diesen vier Themen, weil ich deine Meinung dazu sehr schätze. Und zwar, ich möchte einmal über das Thema Wehrpflicht in Deutschland sprechen, danach die Aussagen von Bärbel Bass zum Klassenkampf der SPD, fand ich auch super interessant. Dann einmal das Thema AfD im Ausland, die sind gerade viel unterwegs und versuchen ausländische Regierungen für sich zu gewinnen. Und dann zum Schluss, weil wir auch kurz vor Weihnachten haben, das Thema Instrumentalisierung von Weihnachten durch die Politik. Ich würde gerne mit dem Thema Wehrpflicht in Deutschland anfangen. Da ist mir jetzt eine kleine Zusammenfassung über den Weg gelaufen, die ich ganz gut finde und vielleicht können wir damit starten. Der Bundestag hat am 5. Dezember 2025 ein neues Wehrdienstgesetz beschlossen, das die Musterung junger Männer wieder einführt und den sogenannten neuen Wehrdienst schafft. Dabei wird es verpflichtende Erfassung geben, die eigentliche Leistung soll aber freiwillig bleiben. Mein erster Gedanke war, okay, ich höre das Wort Freiwilligkeit. Ich bin mir gar nicht sicher. Es gibt nämlich häufiger mal Momente in der deutschen Geschichte, glaube ich, wo es von der Freiwilligkeit zu einer Art indirekte Pflicht gekommen ist. Aber grundsätzlich erstmal, wie ist deine Meinung zum Thema Wehrpflicht in Deutschland?
Naja, ich bin ja mit der Wehrpflicht genauso wie du noch groß geworden. Ich habe verweigert. Meine allererste Verweigerung wurde gar nicht akzeptiert. Ich habe da einfach eine Seite runtergeschrieben und dachte, das reicht. Und dann haben die geschrieben, das reicht nicht. Und dann habe ich vier Seiten geschrieben, das hat dann gereicht. Dann habe ich den Ersatzdienst gemacht bei der Arbeiterwohlfahrt und fand das ein ganz notwendiges, wichtiges Jahr für mich. Mein Bruder ist zur Bundeswehr gegangen und ich glaube, dass die Wehrpflicht etwas ist, was dieser Gesellschaft durchaus wieder gut tun würde. Ich weiß, das ist kontrovers möglicherweise zu betrachten, aber wir haben eine veränderte gesellschaftliche Situation. Wir haben eine echte Bedrohungssituation, so, die politisch ganz klar auch so argumentiert werden kann momentan. Und es gibt ein Ziel, 260.000 Soldaten müssen wir sein bis 2035. So, das hat die Bundeswehr für sich geplant. Das ist nachvollziehbar. Es ist ein total transparentes Verfahren. Und nun gibt es die Musterung wieder. Und jetzt schauen wir mal, wie wir zu diesem Ziel auch am Ende kommen werden. Also ich glaube, dass die Politik da einen Weg geht, der ein bisschen ängstlich auch ist und gleichzeitig aber auch die Ernsthaftigkeit der Situation anspricht. Wie siehst du das?
Ich habe damit wirklich zwei eigentlich sehr große Themen damit, bin ich ganz ehrlich. Das eine, ich verstehe, klingt jetzt komisch, überhaupt nicht, warum die Wehrpflicht damals abgeschafft wurde, weil ich finde, das jetzt nochmal neu auszurollen, das belastet, glaube ich, Menschen sehr emotional, also mich insbesondere. Mein Sohn, der ist dann irgendwann davon betroffen, vielleicht dann, wenn er sozusagen in die Musterung muss, ist es keine Freiwilligkeit mehr, vielleicht ist es dann auch verpflichtend. Und mein Gedankengang ist da schon, also mal angenommen, da ist es tatsächlich eine Bedrohung aus dem Ausland und warum soll ich jetzt meinen Sohn sozusagen dahin schicken und da kämpfen lassen? Ich verstehe schon, Nationalstolz und so weiter, Verteidigung des Heimatlandes und so weiter, aber es gibt auch bestimmt Möglichkeiten durch Freiwilligkeit beispielsweise weiterhin. Ich glaube nämlich nicht, dass es auf immer ewig freiwillig bleiben wird, sondern ich glaube, man muss Anreize schaffen, dass da diese Freiwilligkeit auch genutzt wird. Aber mein ganz großes Problem ist Nummer eins, es ist super einfach, remote darüber zu sprechen. Ja, Wehrpflicht ist wichtig. Ich verstehe das auch. Verteidigung ist wichtig. Aber wenn es um die eigenen Kinder geht, ich finde, da ist der Gedankengang nochmal ganz anders.
Also Resa, ich kann das verstehen. Ich blende momentan den Gedanken wirklich aus, wie das mit meinen Kindern sein könnte. Aber dieses Thema Wehrpflicht hat mit Nationalstolz erstmal überhaupt nichts zu tun. Wir haben doch folgende Situation. Wir haben keine Sicherheitsgarantien mehr. Wir konnten uns über Jahrzehnte verlassen, dass wir die USA als Partner haben. Und wir konnten in einer friedlichen Situation so als Mittelmacht zwischen Russland und den USA uns auf andere Themen konzentrieren. So, und jetzt haben wir eine Situation, in der wir möglicherweise als NATO angegriffen werden in den nächsten Jahren. Wir reden an dem Tag, an dem wieder bekannt geworden ist, dass die Russen NATO-Gebiet einfach betreten haben, ja, im Baltikum. So, das sind alles Grenzverletzungen. Wir haben genug Hinweise und Beweise inzwischen, dass Russland schon einen Drohnenkrieg gegen uns führt und ausspioniert. Die Ostsee ist längst ein Schauplatz eines Kalten Krieges geworden. Also die Situation ist ernst. So, wir müssen als Nation, als Gesellschaft müssen wir darauf reagieren. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist total naheliegend.
Also ich glaube, du hast wahrscheinlich von den ganzen Demonstrationen natürlich gehört, dass viele Jugendliche da sich dagegen aussprechen. Und ich glaube, da entwickelt sich auch kulturell in den Köpfen der Jugendlichen etwas. Das wollen wir gar nicht haben, weil sie auch zum Teil gar nicht erst mitentscheiden dürfen. Also weil sie noch zu jung sind, um wählen zu dürfen und so weiter und so fort. Ich glaube, das Thema wird falsch angegangen, wenn ich ehrlich bin.
Wie hättest du es denn gerne?
Ich würde versuchen, das Thema Freiwilligkeit so attraktiv zu machen, also inklusive einer tollen Ausbildung drumherum, inklusive tolle Bezahlung, was auch immer, was dazugehört, dass die Leute tatsächlich auch sagen, okay, ich möchte das machen. Weil momentan sehe ich da das Ganze nicht so attraktiv, so wie dass das in den Köpfen ist. Also wenn ich jetzt an die Bundeswehr denke und nichts gegen die Bundeswehr, bisschen veraltet, Ausrüstung nicht so toll, der Ruf ist nicht so toll und so weiter und so fort. Da gibt es, glaube ich, viele Themen. Und ich glaube, wenn man das in den Köpfen erstmal ändert und die Freiwilligkeit attraktiver macht, ich glaube, dann hat es eine Chance. Aber so, was ich jetzt von vielen Jugendlichen jetzt aus entfernter Sicht, also ich habe jetzt nicht direkt mit welchen gesprochen gehabt, aber ich habe das Gefühl, durch die ganzen Demonstrationen, die da gerade stattfinden, dass da in den Köpfen sich jetzt gerade sich so hineingepflanzt wird, das wollen wir gar nicht haben. Und ich verstehe das auch, weil ich verstehe auch gar nicht, zum Beispiel zu sagen, da ist eine Wehrpflicht und jetzt, ohne jetzt tiefer drauf eingehen zu wollen, und wenn die kommt, dann ist es wahrscheinlich auch sowieso nur für die Jungs und nicht für die Mädchen, weil da haben wir auch nochmal Unterschiede im Grundgesetz, ist sogar geregelt und so weiter. Auch völliges Unverständnis. Also wir reden von Gleichberechtigung, aber da ist es okay, keine Gleichberechtigung zu haben. Ich weiß, sehr provokativ, gerade in der heutigen Zeit, aber darüber muss ja auch eigentlich auch gesprochen werden.
Da bin ich total bei dir. Also das hat mich auch irritiert, dass das so eine reine Männersache ist, diese neue Variante der Wehrpflicht. Aber ich würde die Kirche erstmal im Dorf lassen. Also wir haben jetzt 10 Jahre Zeit, ein gewisses Kontingent an Soldaten zu erreichen.
260.000, aber plus 200.000 Reservisten.
Richtig?
Richtig.
Aber warten wir es doch mal ab. Also dieser Generation Z wird ja wirklich vieles vorgeworfen. Ja? Und die sind es ja gerade, die auch auf die Straße gehen und sagen, Moment mal, was ist das denn hier auf einmal? Wir sind doch in einem Land, in dem ich frei sein kann. Warum auf einmal diese Unfreiheit? Und ein Vorwurf ist ja, dass diese Generation planlos sei, dass sie nur Freiheit kennt, dass sie verwöhnt wird, dass sie möglicherweise nur ein Leben leben will ohne Struktur. So, darunter leiden schon etliche Arbeitgeber und möglicherweise begreifen jetzt jüngere Generationen, dass sie doch auch Bürger sind, dass sie Staatsbürger sind und dass es da auch bürgerliche Pflichten gibt und dass das, was andere Generationen wie selbstverständlich angenommen haben, haben wir doch auch gemacht, dass das jetzt auch mal auf sie zukommen könnte. Und ich weiß nicht, ob es uns so gut getan hat als Gesellschaft, eine Wehrpflicht nicht zu haben. In diesen Jahren. Also da, ich will nicht sagen, da sind wir verweichlicht, das ist irgendwie zu platt. Aber es hat für junge Menschen Struktur tatsächlich gefehlt.
Ich bin bei dir, aber ganz konkret. Wie fühlst du dich, wenn du weißt, dass du deinen Sohn jetzt zum Beispiel, da ist irgendwo ein Krieg ausgebrochen und dein Sohn wird jetzt eingezogen, muss er hingehen? Also würdest du es so auf die leichte Schulter nehmen? Also mein Gedankengang ist tatsächlich, wenn es mal so weit kommt, boah, soll ich dann vielleicht sogar abhauen mit der Family? Also ich bin ganz ehrlich, ich liebe Deutschland, das weißt du. Ich bin ein ganz großer Fan von Deutschland. Das ist meine Heimat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich möchte, dass meine Kinder in irgendeiner Form eingezogen werden. Weil wir nicht auf diese Zahl kommen beispielsweise und da ist ein Krieg ausgebrochen. Da fühle ich mich einfach nicht wohl dabei.
Gib mir doch genauso.
Aber du hast kein Problem damit.
Ach, natürlich hätte ich ein Problem damit.
Aber, was würdest du tun?
Aber was ist das größere Problem? Will ich angegriffen werden und will sagen, ich gehe jetzt mal in den Keller? wird schon schief gehen.
Aber ist dann nicht das Problem eigentlich, dass die Politik es nicht geschafft hat, beispielsweise den Wehrdienst so attraktiv zu machen, dass da wirklich eine Armee aufgebaut werden kann?
Total, natürlich. Also die Bundeswehr, das ist ja auch ein Grund für diese ganzen Demonstrationen. Ja, die Menschen informieren sich gerade, was ist das mit dieser Bundeswehr eigentlich? Ja, was ist überhaupt für ein Laden? Und dann stellen sie fest, oh, warte mal, die Flugzeuge fliegen nicht richtig, die Panzer rollen nicht.
Kaum flugfähige Jets.
Es ist die Munition vergammelt. Also die Nachrichten rund um das Thema Bundeswehr sind jetzt nicht gerade so glorreich für unser Land, muss man ganz klar sagen. So, aber dieser Prozess der Wehrfähigkeit, der fängt jetzt erst an. Und wir haben jetzt 10 Jahre Zeit. Und ich glaube, wir werden jetzt auch am Anfang einer wirklich sehr, sehr langen Diskussion stehen. Und genau zu diesen Fragen, die du jetzt gerade sagst, wie wird es attraktiv? Und natürlich habe ich eine moralische Vorstellung davon, was ich meinen Kindern zumuten möchte. Die hatte ich nämlich von meinem Leben auch. Deswegen habe ich verweigert. Wenn allerdings mein Sohn sagt, ich werde kämpfen und ich möchte kämpfen und ich wäre bereit, das zu tun, dann akzeptiere ich das natürlich. Insofern, ich will da jetzt gar nicht sozusagen die moralische Glocke schützend über meine Familie jetzt legen und sagen, das geht überhaupt nicht.
Die Frage ist doch eher, wenn er nicht möchte und trotzdem muss. Das ist, glaube ich, eher die Frage.
Ja, da werden wir ganz viele Beispiele in den nächsten Jahren davon haben. Allein schon bei dieser möglichen Einziehung in den Grundwehrdienst. Was macht man dann? Die Verweigerungsmöglichkeit, finde ich, muss es nach wie vor geben. Es muss es geben. Mhm. Das lehrt uns auch unsere Geschichte.
Es wird noch ein spannendes Thema. Also wir haben nur 10 Jahre Zeit,
um auf die Zahl zu kommen. Wenn wir hier weitermachen, dass das Thema ab und zu nochmal kommt.
Ja, darüber spreche ich nochmal. Gut, machen wir weiter. Wir haben uns heute vorgenommen, so ein bisschen mehr Taktung reinzubekommen. Vor kurzem ist was sehr Interessantes passiert. Bärbel Bass hat vor Arbeitgebern einen sehr interessanten Vortrag gehalten, beziehungsweise über Beiträge und Steuern und so weiter geredet. Das kam nicht so gut an, sie wurde ausgelacht. Und dann hat die Arbeitsministerin auf dem Juso-Bundeskongress Arbeitgeber, das war im Nachgang, scharf kritisiert und von einem gemeinsamen Kampf gegen Arbeitgeber gesprochen, Klassenkampf sozusagen, was heftige Kritik aus Wirtschaft und Politik ausgelöst hat. Ich finde das super interessant. Es spielt so ein bisschen in diese Richtung ein, was wir letztes Mal besprochen haben, dass die SPD ihren Kern gerade vielleicht verloren hat, nicht weiß, um was es geht. Und jetzt kommt die Bärbel Bass, von der ich nicht weiß, was ich halten soll dazu. Sage ich später auch nochmal was, und spricht von einem Kampf. Ich finde die absolut falsche Rhetorik. Ich habe sogar, wenn ich ehrlich bin, als ich mir diesen Vortrag oder das, was sie vor den Arbeitgebern gesagt hat, ich habe mir das angehört gehabt, sie hat über Beiträge und Steuern gesprochen und dann hat so getan, als ob das, ich verstehe schon den Unterschied zwischen Beiträgen und Steuern, ist mir schon bewusst, aber sie hat so getan, als ob das eine mega Entlastung wäre für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, weil weniger Beiträge eingesammelt werden und weil sie es zu Steuern finanzieren. Also das ist für mich linke Tasche, rechte Tasche, wenn ich ehrlich bin.
Total.
Weil jeder Beitragszahler ist auch Steuerzahler und umgekehrt, ja nicht unbedingt, aber Beitragszahler sind im Normalfall auch Steuerzahler. Also sie hat gar nicht, glaube ich, das Konstrukt entweder nicht verstanden oder es kam bei allen Arbeitgebern falsch an. Und das finde ich, also erstmal war das nicht, es war unglücklich, ehrlich gesagt, wie sich ausgedrückt hat. Ich glaube, sie war auch gar nicht einsichtig, sondern ganz im Gegenteil, sie hat danach zu einem Kampf aufgerufen.
Ja, ich bin immer noch völlig konsterniert. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Was ist mit dieser SPD los? Also diese Frau ist SPD-Vorsitzende. Die SPD war mal eine Partei der Mitte. Und dann diese Klassenkampf-Rhetorik. Und dann auch noch fachlich solche Fehler, also solche Ungenauigkeiten oder vielleicht auch dämliche Versuche, das Publikum zu verarschen. Ich weiß es gar nicht. Also wohlwollend könnte ich jetzt sagen, sie hat einen ganz tiefen Gerechtigkeitssinn. Wenn man es aber genauer nimmt, hat sie den gar nicht. Ja, was ist denn gerecht? Ja, sind auf einmal Arbeitgeber ungerecht? Sind Arbeitgeber alles Nadelstreifen tragende Idioten, die eigentlich nur Ausbeutung im Kopf haben? So hat sie es ja teilweise dargestellt dann. Sie hat ja hier in Mannheim, in unserer Nachbarschaft, bei den Jusos hat sie ja dann richtig ausgeholt, ne, und hat da die Feindschaft erklärt zu den Arbeitgebern. Also du siehst, Ich weiß gerade nicht so richtig, wohin diese SPD eigentlich mit so einer Rhetorik gehen will. Hast du eine Ahnung, was sie will?
Kurze Frage, warst du mal SPD-Wähler?
Ja klar, natürlich.
Du bist enttäuscht.
Ich bin totaler Wechselwähler und ich bin Persönlichkeitswähler. Mhm. So, und wenn ich eine Struktur in meinem Wahlverhalten habe, ist, dass ich für die Mitte bin. Ich will eine starke Mitte haben. So, und dann bin ich oft dann über das Personal quasi in meiner Wahlentscheidung.
Und die Bärbel Bass, ich habe da, das klingt jetzt, ich will da nicht zu weit jetzt davon abweichen, aber ich habe dann den Gedankengang gehabt, ich habe zufälligerweise gehört, dass sie Hauptschulabschluss hat und dann eine Ausbildung gemacht hat. Und was ja erstmal in erster Linie gut ist, aber dann wieder auch die Frage, wie damals bei den grünen Vorsitzenden, welche Qualifikation braucht man, um super wichtige Ämter auszuüben? Also ich rede nicht von einem, in irgendeinem Landtag irgendetwas, sondern Bundesministerium, und zwar quasi das wahrscheinlich vom Etat her eines der größten Ministerien, die wir haben und die wahrscheinlich wachsen werden. Und ich kann, wenn ich zum Beispiel solche Aussagen höre, ich zweifle da schon an der, nicht nur der beruflichen Qualifikation und der Ausbildungsqualifikation, sondern wenn du nicht vor Arbeitgebern, und ich will auch keine Arbeitgeber in Schutz nehmen, also jeder muss seinen Teil dazu beitragen, aber wenn du nicht vor Arbeitgebern dich so ausdrücken kannst, dass du versuchst, der Gesellschaft was Gutes zu tun, sondern direkt Beiträge mit Steuern irgendwie versucht, gegeneinander auszuspielen, wo jeder Normaldenkende versteht, Moment mal, was redest du da für ein Quatsch? Das ist steuerähnliche Ausgaben sind Beiträge. Also du kannst ja nicht umgehen. Bei Steuern kannst du wenigstens ein paar Tricks anwenden, legale Tricks, um die zu erniedrigen. Aber wenn du versuchst, auf so einem Level schlaue Menschen, und ich gehe mal davon aus, da waren ein paar Schlaue mit dabei, auszutricksen, da zweifle ich stark an der Qualifikation. Da frage ich mich, wie es eine Person schafft, dahin zu kommen. Und da frage ich mich auch, sollten wir so einen Mindeststandard vielleicht sogar einführen? Weil bei den Grünen hat es aus meiner Sicht auch nicht so gut funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Sorry, wenn ich hier einfach so raushaue.
Ja, also auch da gibt es wirklich reichlich Beispiele, auch aus der Vergangenheit, wo man sich immer gefragt hat, wieso ist diese Person jetzt auf diesem Amt? Also wir hatten schon Verteidigungsminister, die nicht Verteidigungsminister werden wollten, oder Verteidigungsministerinnen, die da überhaupt nicht funktioniert haben. Also wir hatten da schon wirklich verschiedene Beispiele. Es hat tatsächlich in der Spitzenpolitik oft gar nicht mit der fachlichen Qualifikation zu tun, sondern mit Proporz. Also wer steht zur Verfügung, kommt aus welchem Landesverband, hat welches Geschlecht, hat vielleicht einen Hintergrund mit einer gewissen politischen Strömung, die man auch bedienen muss und so weiter. Also es ist ein reines Proporzdenken, wodurch dann irgendwelche Posten vergeben werden. Das ist teilweise übrigens auf landespolitischer Ebene ganz genauso. Und am Ende muss man, glaube ich, einen nüchternen Blick auf diese Spitzenpolitik haben, dass man einfach sagt, okay, das sind politische Manager, die sich auch darauf verlassen müssen, dass ihre fachliche Führung, das ist die Staatssekretärsebene, Abteilungsleiterebene, ihren Job macht und dass sie fachlich gut gebrieft werden und dass sie sich schnell einarbeiten. Aber dass sie vorher quasi beweisen müssen, dass sie sich in so ein Spitzenamt hocharbeiten können, das muss man in der Spitzenpolitik definitiv nicht. So ist Parteipolitik. Das ist unsere Parteiendemokratie. Hm. Ja, wir haben jetzt nicht eine Demokratie, in der wir sagen, wir suchen uns eine Expertenregierung. Ja, solche Gedanken gibt es ja, aber wir suchen uns ehrlicherweise Parteigänger.
Ja, ja. Also ich bin voll dabei. Ich glaube, zur Demokratie gehört auch, dass jeder seinen Teil beitragen kann. Aber ich frage mich halt bei so überaus wichtigen Ämtern. Also wir reden da von Milliarden, Etats und so weiter, ob da nicht einfach auch Qualifikation.
Unser Bundeskanzler ist doch das beste Beispiel. Da gibt es doch genug Menschen, die nach wie vor sagen, Moment mal, wie lange war er schon vorher Ministerpräsident? Wie lange war er schon Bundesminister? Oh, Oberbürgermeister? Oh, auch nichts. Der hat ja gar keine Regierungserfahrung. Der ist also von 0 auf 100 ins Bundeskanzleramt. Und man denkt, Moment mal, kann der das überhaupt? Also er ist das ehrlicherweise das allerbeste Beispiel für die Fragestellung, die durchaus berechtigt ist, auch bei Merz, wir sehen es ja an seiner Performance, kann der das überhaupt?
Ich zweifle auch manchmal im März, wenn ich ehrlich bin. Wir hatten diese Diskussion auch schon beim letzten Mal. Ich denke, es tut auch mal ganz gut, jemanden zu haben, der ein paar Jahre in der Wirtschaft gearbeitet hat und vielleicht hier und da mal andere Entscheidungen trifft oder wirtschaftlichere Entscheidungen trifft. Bei März stört es mich gerade so ein bisschen, dass, und das soll jetzt kein falsches Männerbild ausgeben, aber dass er schon wieder jetzt Tränen in den Augen hatte, als er über ein Thema gesprochen hatte. Da wusste ich jetzt auch nicht. Also entweder ist er wirklich so ein emotionaler Mensch oder ist es so ein bisschen gespielt. Das war tatsächlich super interessant für mich. Kleiner Ausflug. Hast du das mitbekommen?
Ja, und das Lustige ist ja, er hat ja über Lars Klingbeil, seinen Vizekanzler, hat er ja gesagt, der sei ja so sensibel.
Genau.
Und momentan spielt, glaube ich, Lars Klingbeil viel mehr Hardball, als es unser Kanzler macht. Also es ist eigentlich eine Pointe.
Trotzdem mal zu Bärbel Bass. Denkst du, sie weiß, was sie da tut? Weil wenn du von Kampf sprichst, das ist ja eine haarscharfe Sprache. Das ist nicht mehr so, was meint die da so, sondern kämpfen bedeutet, okay, da ist ein Feind und den bekämpfe ich. Ich glaube, ich habe da was gelesen gehabt, dass sie es versucht hat, so ein bisschen herunterzuspielen. Aber wenn ich den Begriff Kampf nutze, dann habe ich ja Gedanken dabei. Das sage ich nicht nur so, das sage ich im Sport zum Beispiel. Das ist ein Wettkampf, ich muss das machen, das ist der Gegner. Denkst du, sie weiß, was sie da damit angerichtet hat?
Das ist total schwierig zu beantworten. Also sie ist schon lange in dem Betrieb. Und ich glaube schon, dass sie weiß, was sie da tut. Ich glaube aber, dass sie unterschätzt hat, was sie damit anrichtet. Ja, und dass sie vor allem ihre eigene Autorität damit zerstört. In welchem Kontext hat sie diesen Kampf ausgerufen? Das hat sie bei den Jusos gemacht. Und wenn man die Jusos sich anschaut, das ist eine durchaus linke Organisation der SPD. Einer ohnehin schon nach links gerückten SPD hat sie eine linke Jugendorganisation, die möglicherweise noch linker ist, als die SPD jetzt selbst sich darstellt. Und dann geht sie dahin und will diesen jungen Menschen gefallen. Und dann spricht sie so. So, und da war ihr der Applaus ja sicher. Und alle Menschen, die das dann sehen, denken sich so, Moment mal, das kann doch nicht wahr sein. Das ist unsere Arbeitsministerin, das ist unsere SPD-Vorsitzende. Ich glaube, sie hat schon durchaus gewusst, was sie da tut. Davon gehe ich ganz fest aus. Und was ich aber nicht verstehe, ist die Strategie dahinter. Also Parteien wollen wachsen. Sie wollen Menschen gewinnen. Sie wollen überzeugen. Mein Eindruck war, mit dieser Rhetorik verliert die SPD die nächsten 5% in der nächsten Wahl. Deiner?
Also ein guter Punkt. Ich habe gerade darüber nachgedacht, als du es gesagt hast, tatsächlich. Es ist für mich schwer zu beurteilen, weil ich weiß, dass vielleicht gewisse Menschen sich wieder eine linke SPD wünschen. Genauso wie viele sich auch eine ein bisschen extremere Grünpartei wünschen, also zurück zu ihren Basics von damals, Joschka Fischer und so weiter, so mein Eindruck. Und wenn die, aber vielleicht keine BSW-Wähler sind oder linke Wähler sind. Also ich glaube, vielleicht ist das sogar strategisch. Jetzt währenddessen, wo du es gerade gesagt hast, dachte ich mir, die Mitte ist ja fast schon durch CDU besetzt und links ist ja noch ein bisschen was frei, was jetzt nicht die Linke oder BSW ist. Wobei ich links, bei BSW gar nicht weiß.
Links gibt's großes Gedrängel.
Ja, Moment.
Da hast du BSW, du hast die Linke, du hast de facto auch die Grünen dort und dann hast du jetzt die SPD.
Ja.
Und in der Mitte gibt es die CDU, die in Geiselhaft der SPD ist momentan durch diese große Koalition.
Ja.
Und da ist eine Lücke. Es ist eine riesige Lücke in der Mitte momentan.
Siehst du keinen Unterschied zwischen, lass mal kurz auf die Linken sprechen, also in linke Seite, das linke Spektrum sprechen. Also ich finde BSW, Grüne, viel extremer, BSW, Grüne und die Linke viel extremer als eine bisschen nach links orientierte SPD.
Natürlich.
Ja. Okay, genau. Also das meine ich, da ist Platz.
Ja, genau. Aber eine SPD, in den Worten der Vorsitzenden, Arbeitgeber pauschal zu Feinden erklärt, ist keine Partei der Mitte mehr. Und die SPD war immer am erfolgreichsten, wenn sie in der Mitte agiert hat. Es gab immer das Gewicht, die beiden Gewichte, Union und SPD. Es gab diese konservative Union, es gab die progressivere SPD, wenn man so wollte. Und dann hat man sich für Persönlichkeiten entschieden. Und diese Parteien haben das demokratische Gleichgewicht in unserem Land auch im Grunde garantiert. Es gibt dieses Gleichgewicht jetzt nicht mehr. Und die CDU, also eigentlich wäre der CDU zu wünschen, dass die SPD mal wieder in die Mitte rücken könnte. Weil dann würde sie nicht diesen Flirt mit der AfD möglicherweise in Betracht ziehen.
Super interessant, über das Thema, wie links ist momentan die SPD zu sprechen. Ich habe vor kurzem auch von der Bärbel Bass, ich kann es nicht genau wiedergeben, eine interessante Aussage gehört. Ich kann es tatsächlich nicht ganz genau wiedergeben, aber es war ungefähr so, dass es ging um Bürgergeld, glaube ich, wo sie dann gesagt hat, ja, man will nicht Personen unter Druck setzen, die vielleicht ein psychisches Problem haben, Briefe zu öffnen vom Amt und so weiter, deswegen nicht antworten können und die sollen irgendwie trotzdem weiterhin Leistung beziehen können. Ich kann mich nicht ganz daran erinnern, wie es genau war. Was ich aber interessant fand, weißt du, welche Aussage ich meine?
Leider nicht.
Ja, es ging hauptsächlich darum, dass man mit den neuen Gesetzen nicht die Menschen, die tatsächlich zum Beispiel psychische Probleme haben, Briefe vom Amt zu öffnen und so weiter, dass man die irgendwie trotzdem beschützt und nicht von der Leistung irgendwie runterstuft. Mein Gedankengang war tatsächlich, ja, muss beschützt werden, aber gleichzeitig macht sich auch keiner Gedanken um meine Psyche. Wenn ich mal eine fette Nachzahlung machen muss, ruft auch keiner an und fragt, hey, wie geht's dir? Ich finde das sehr interessant. Also ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, aber auf der anderen Seite, die SPD entwickelt sich gerade gefühlt ja mit starken Schritten. Wieder stark nach links.
Ja,
in großen Schritten.
Ich frage mich natürlich, wenn man eine Partei der Mitte sein will, von wem denke ich eigentlich Politik? Denke ich Politik vom Bürgergeldempfänger? Denke ich Politik von der Mittelschicht? Denke ich Politik von Freiberuflern, von den Reichen und so weiter? Also mit welchem Weltbild gehe ich eigentlich in diese Politik? So, und welches Weltbild vermittle ich eigentlich? Und da hat sich natürlich in der Zeit nach Gerhard Schröder bei der SPD einfach total viel verändert. Und ich glaube, viele Menschen vermissen die alte SPD momentan.
Würdest du die alte SPD wieder wählen?
Ja.
Das Gefühl hatte ich bei dir. Okay, gut. Gut, mit Blick auf die Zeit. Nächstes Thema. AfD ist momentan stark im Ausland unterwegs, versucht auch mit ausländischen Regierungen anzubandeln, mit der MAGA-Bewegung anzubandeln. Die reisen in die USA. Kontakte mit regierenden Republikanern zu vertiefen, ist eines der Ziele. Das sorgt für Kritik hier in Deutschland. Unter anderem auch, einfache Gründe, unter anderem auch fehlende Anwesenheiten bei Landtagssitzungen. Wir alle wissen, es geht wahrscheinlich nicht nur um Landtagssitzungen, um das Fehlen der AfD, sondern wahrscheinlich auch darum, weil die versuchen, internationale Supporter vielleicht für ihre Politik hier in Deutschland zu gewinnen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht über Geldströme gesprochen wird, Unterstützung, finanzielle Unterstützung aus dem Ausland. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwas gab in der Vergangenheit. Wurde denen was nachgewiesen, dass sie finanzielle Unterstützung aus dem Ausland bekommen haben? Das weiß ich gar nicht.
Na, zumindest gibt es gewisse Russland-Verbindungen, die in Teilen auch dubios bisher waren. Ja. Aber ich glaube, über finanzielle Ströme, also da weiß ich ehrlicherweise auch nichts. Und ich finde es, also wäre es auch schwierig, da jetzt zu spekulieren. Ja.
Was ist deine Meinung? Was ist so deren Hauptziel im Ausland gerade, so viel Werbung zu machen dafür? Weil, wenn wir ehrlich sind, wir kriegen es ja auch immer häufiger mit, dass im Ausland, gerade in den USA zum Beispiel, über deutsche Politik gesprochen wird. Elon Musk möchte am liebsten die EU-Kommission abschaffen.
Die komplette EU möchte er abschaffen.
Nicht nur die Kommission, du hast recht, ja genau. Also soll so eine Art Druck auch von außen entstehen? Also was ist so deren Ziel? Gibt es überhaupt Druck von außen in dem Kontext?
Na, wäre ich die AfD, würde ich es ja genauso machen. Also ich würde mir anschauen, wie stark ich in meinem eigenen Land bin. Und die Umfragen sprechen für sich momentan. Und dann würde ich mir überlegen, okay, wenn wir hier irgendwann mal regieren und die AfD hat nichts anderes vor, als hier dieses Land unbedingt zu regieren, dann braucht es Netzwerke. Dann braucht es politische Verbindungen international, die tragfähig sind von dem Moment an, an dem man regiert. Und eigentlich ist es Teil der weiteren professionellen Ausrichtung der AfD, als wachsende Partei international sich zu vernetzen. Das ist ein ziemlich normaler Vorgang. Und wenn man so will, vereinigen sich die Rechtspopulisten aller Länder da momentan und die AfD spielt einfach mit.
Über eine Aussage habe ich sehr stark nachgedacht. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat von der AfD, aber die Person sagte, Chrupalla war es, glaube ich, die Person sagte, man nimmt die Gegebenheiten im Ausland so hin, wie sie sind. Und wenn der Machthaber gerade ein Putin ist, muss man weiterhin mit ihm eine Art Kommunikationskanal führen. Genauso wie mit Trump und anderen Akteuren. Kann man jetzt von verschiedenen Seiten aus betrachten. Also ich glaube, irgendwo muss man mit Staaten, die gegen gewisse Regeln verstoßen, natürlich anders umgehen. Da bin ich voller Meinung. Auf der anderen Seite, wenn man das als gegeben nimmt, ich habe das Gefühl, Putin, seitdem ich ihm gefühlt denken kann, politisch denken kann, ist er an der Macht oder war kurz mal weg und ist wieder da und wird wahrscheinlich noch weiterhin an der Macht bleiben. Ist das eigentlich ja das Ziel, dass wir auch die nächsten 20 Jahre so ein schlechtes Verhältnis zu Russland haben? Ohne das jetzt werten zu wollen. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber der wird vielleicht noch 20 Jahre leben. Sollen wir 20 Jahre noch weiter so in diesem Clinch mit ihm sein? Oder soll man versuchen, doch einen Kanal zu finden, wo man miteinander reden kann? Da tue ich mich extrem schwer.
Ja, ich.
Also, wenn ich doch zu Ende führen darf, bei Trump wissen wir, in 3 Jahren sieht die Welt eventuell schon wieder anders aus. Aber es gibt Staaten, da ändert sich nicht so schnell etwas. Was tun wir in so einem Fall?
Ich bin ja Demokrat und als Demokrat sage ich immer, ich strecke die Hand aus, ich rede mit allen, ich habe aber eine Haltung und genauso muss man einem Wladimir Putin auch begegnen. Also geh mal fest davon aus, dass auch ein Friedrich Merz versucht, in einem dauerhaften Kontakt zu Wladimir Putin zu sein. Also ich bin mir so sicher, dass die Bundesregierung natürlich in den Kreml hinein versucht zu kommunizieren, der Kreml will aber nicht.
Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ist das tatsächlich so, ja?
Davon gehe ich ganz fest aus.
Ja?
Ja. Mhm. Also, es gibt ja auch noch Abhängigkeiten. Und wenn wir gerade über den Ukraine-Krieg verhandeln, ohne Russland wird es diesen Frieden, diesen ernst gemeinten Frieden natürlich nicht geben. Und natürlich wird Europa versuchen, mit Putin ins Gespräch zu kommen. Also, ich glaube nicht, dass man sich einem Schurken andienen muss. Also dafür brauchst du als Demokrat das entsprechende Gerüst, brauchst du das Selbstbewusstsein, dass du das eben nicht tust. Aber sprechen musst du. Und ich glaube schon, dass das zumindest versucht wird. Ich glaube nicht, dass man im Kanzleramt irgendwie Däumchen dreht und sagt, also mit Moskau müssen wir gar nicht erst sprechen.
Also taktisch macht es die AfD schon korrekt, sagst du. Um ihre Ziele zu erreichen. Nee, also ohne Wertung jetzt, natürlich. Wir haben, glaube ich, eine ähnliche Haltung zum Thema AfD. Aber eine Sache muss man sagen, ob jemand taktisch was korrekt macht oder nicht.
Und es ist taktisch, ja. Genau. Sie agiert taktisch und sie bereitet sich vor. Und sie sorgt dafür, dass sie Verbündete hat, die im Zweifel gegen die jetzige Regierung auch agiert. Also es gibt ja dieses neue Sicherheitspapier von Trump, ja, und die Destabilisierung Europas gehört momentan zur Strategie der USA.
Das ist krass.
Und das zahlt auf die AfD, auf ihre politische Agenda voll ein. Die AfD möchte auch keine EU haben, die möchte ja am liebsten wieder die D-Mark haben. Sie möchte in den totalen Nationalismus wieder zurückkehren, ja. Also die Wähler, die das wählen, die wachen dann irgendwann in einem Land auf, bei dem sie sagen, oh, das ist ja doch auf einmal nicht mehr so frei. Schade, ja, wusste ich ja gar nicht. Wir müssen es halt mal deutlich machen, ja, wofür die AfD steht.
Ich kann in Mallorca doch nicht mehr mit Euro und D-Mark bezahlen, wenn es soweit kommt, ja.
Im Zweifel auf Mallorca geht es auf jeden Fall anderswo
dann nicht mehr. Recht, ja. Ja, es bleibt spannend. Also ich habe mir tatsächlich viele Gedanken gemacht. Strategisch fand ich es von denen eigentlich korrekt, das, was sie machen. Jetzt schon Verbündete im Ausland suchen. Wenn man darüber nachdenkt, dass die USA tatsächlich als Ziel haben, Destabilisierung vom Euro-Raum, das finde ich crazy. Das finde ich echt crazy. Einst einer der größten Verbündeten, sage ich jetzt mal, zu einem, vielleicht nicht Feind, das auf jeden Fall nicht, aber zu jemandem, der eigentlich die Zukunft so wie sie jetzt also aussieht, gar nicht haben möchte.
Ja, und da hast du sofort die Verbindung zur Wehrpflicht. Es hängt alles mit allem zusammen. Wir können uns nicht mehr verlassen als Deutschland auf irgendwelche Schutzmächte, auf irgendwelche Verbindungen, die schon tragen werden, und wir können unser Ding machen. Das ist vorbei.
Gut, kommen wir nun zum nächsten Thema. Hier weiß ich, dass du, ich glaube, religiös bist.
Oh ja.
Christ. Genau. Ich habe da vor kurzem auf LinkedIn was dazu gelesen.
Bist du eigentlich Christ?
Nein, ich bin konfessionslos, tatsächlich. Also ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, weil auch mein Sohn vor kurzem mich gefragt hat, was ich denn bin. Weil er hat das Thema Moslems in der Schule, Christen in der Schule und so weiter, Thema Weihnachten. Meine Frau ist halb Ami, halb Deutsch, katholisch in dem Fall. Ich weiß, dass es Unterschiede gibt. Wir haben jetzt kurz vor Weihnachten zwischen Christkind und Weihnachtsmann. Ich muss sagen, nach all den Jahren habe ich es immer noch nicht so genau verstanden. Bei uns kommt jedenfalls das Christkind.
Ach, siehst du?
Genau, bei uns kommt das Christkind, muss ich auch erstmal lernen.
Bei uns auch.
Ja, das sind so einzelne Sachen, die schaue ich natürlich mir an, beziehungsweise versuche auch zu verstehen. Mir ist wichtig erstmal, dass meine Kinder, ich sage jetzt mal, Grundwerte mitbekommen und dann sich selber irgendwann entscheiden können, ob sie jetzt religiös sein wollen oder nicht. Tatsächlich komme ich aus einem Land, wo ich schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Religion. Also,
sag mal.
Genau. Also, ja gut, die iranische Diaspora. Also 79 ist der Schah gestürzt worden, es ist eine islamische Republik ausgerufen worden und seitdem sind ja viele Iraner, viele Perser in Scharen ausgewandert aus dem Land. Nicht, weil wir Lust hatten, woanders zu sein, sondern einfach, weil das Leben sich da verschlechtert hat. Also ganz konkret verschlechtert hat. Deswegen habe ich grundsätzlich, sage ich es mal, bin ich mit dem Thema Religion vorsichtiger, sage ich jetzt mal. Wir hatten letztes Mal auch kurz darüber gesprochen gehabt. Ich glaube an positive Grundintentionen, daran glaube ich. Ich glaube auch, christliche Religion hat positive Grundintentionen, aber wie so vieles im Leben kann auch etwas ins Extreme ausgerollt werden, negativ dargestellt werden.
Was ist, wenn dein Sohn irgendwann den Wunsch äußert, mehr zu haben in seinem Leben, also eine Religion auch leben zu können? Und er fragt dich, Papa, welche nehme ich denn? Was sagst du denn da?
Ja, ich würde ihm erstmal fragen, ist es dir wichtig, dass du an Gott glaubst, inklusive einer Religion? Oder ist dir wichtig, dass du nur an Gott glaubst, religionsunabhängig? Also ich würde versuchen, das erstmal herauszufinden. Weil ich muss ja keine Religion haben, um zum Beispiel an eine höhere Macht zu glauben. Das ist so mein Eindruck. Ich finde, ohne jetzt ganz skeptisch dem zu sein, ich finde es prinzipiell schwierig, und das soll jetzt keine Blasphemie sein, ich finde es prinzipiell schwierig, an Bücher zu glauben, die über Religion geschrieben wurden, oder ganz konkret Koran, Bibel und so weiter, wo aus dem Gedanken von irgendwelchen Menschen, was runtergeschrieben wurde und gesagt wird, das ist Wort Gottes beispielsweise. Oder so ist das geschehen. Ich weiß kaum, was ich letzte Woche noch getan habe. So in meinem privaten Leben und beruflichen Leben. Und so wie ich es verstanden habe, viele, also Teile der Bibel, ich bin kein Experte, Teile des Korans, sind ja Geschichten, die wurden geschrieben, wo 100 Jahre zuvor es stattgefunden hat, zum Beispiel. Und da ist das auch schon für mich so ein bisschen grenzwertig, inwieweit da das Korrekte ist überhaupt, was da steht. Ohne jetzt zum Beispiel dich als Christen jetzt angreifen zu wollen, ich respektiere Religion zutiefst. Ich sage dir auch warum, weil ich glaube, die Grundintention, die ist extrem wichtig. Die 10 Gebote. Würden wir alle nach den 10 Geboten leben, hätten wir wirklich ein tolles Leben hier auf der Erde, bin ich der absoluten Meinung. Aber die Themen aus den ganzen Religionen, die werden halt ins Extreme ausgenutzt. Wir werden auch gleich dazu kommen.
Also, darf ich dazu noch was
sagen? Ja, bitte.
Was die Bibel angeht, also wenn man die liest, das ist total anstrengend. Ja, die Sprache ist anstrengend und manches versteht man auch nicht sofort und so weiter. Und ich habe einen Satz von meinem Vater da immer beherzigt. Der hat immer gesagt, die Bibel solltest du ernst nehmen, aber nicht wörtlich. So, und das Ernstnehmen heißt ja, was will uns eigentlich diese ganze, was will uns diese Bibel sagen, was sollen uns diese Geschichten aus der Bibel eigentlich sagen? Und gerade heute hatte ich ein total tolles Mittagessen mit einem Pfarrer Und wir kamen im Grunde auch darauf, ja, was ist eigentlich das, was noch trägt? Was ist eigentlich das, was Kirche eigentlich uns noch sagen will? Und wir waren da sehr schnell bei der Liebe. Dass es eigentlich darum geht, dass wir es schaffen müssen, in Liebe, in Mitmenschlichkeit, in Fürsorge miteinander zu leben. Dass das die Grundlage ist. So. Und wenn es eine Institution wie Kirche noch braucht, was ist dann ihr Job? Vielleicht genau das zu vermitteln.
Mhm. Super Punkt. Und ich respektiere wirklich religiöse Menschen, die das auch wirklich ernst nehmen. Ich glaube, das tut erstens der Psyche was Gutes. Das Thema Liebe zu verbreiten als Konzept finde ich extrem wichtig. Es soll eigentlich auch gar nicht darum gehen. Es ging eigentlich ursprünglich um das Thema Instrumentalisierung von Weihnachten durch die Politik. Meine Eingangsfrage war ja, ob du religiös bist. Ja, du bist es, haben wir gerade rausgehört. Ich glaube, über das Thema Religion an sich müssen wir wahrscheinlich nochmal...
Ja, wir machen nochmal eine eigene Folge.
Da machen wir eine eigene Folge drüber. Also ich habe viele kritische Sachen zu dem Thema, aber auch ein paar positive, wie du schon wahrscheinlich rausgehört hast. Aber lass uns mal bitte nochmal...
Ja, ich werde auch sehr neugierig, weil das ist ja auch eine Haltungsfrage zu sagen... Eine Religion brauche ich nicht in meinem Leben. Ich suche mir was anderes. Und trotzdem bin ich ein spiritueller Mensch. Ja. Also, okay, nächste Folge machen wir jetzt nicht.
Genau, ich würde dazu tatsächlich gerne mal ein bisschen länger sprechen mit dir. Gut, darf ich noch fragen, du selbst aber in der Kirche, bist du aktiv?
Ja, also ich werde jetzt aktiv. Also ich war im kleinen Stil war ich immer aktiv, indem ich für die Landeskirche ab und zu im Einsatz war, um mit jungen Pfarrerinnen und Pfarrern zu diskutieren, wie sie medial wirksamer werden. Aber ich bin jetzt ganz frisch gewählt als Kirchenältester meiner Kirchengemeinde.
Also Kirchenältester?
Ich bin jetzt Kirchenältester.
Okay, sehr cool.
Ja, genau. Und da geht's jetzt los mit der Arbeit im Januar.
Du gehst regelmäßig auch in die Kirche?
Nee, überhaupt nicht regelmäßig, sondern wirklich, das hat viel mit Alltag zu tun, wann es gerade mal passt, auch wenn auch mal vielleicht die Tochter im Chor singt und so weiter. Also ich bin kein strammer Kirchgänger und trotzdem fühle ich mich der Kirche sehr nah.
Okay, dazu kommen wir gleich. Also ich habe dazu nämlich zu dem ursprünglichen Thema, zum Religionsthema kommen wir woanders mal, Instrumentalisierung vom Weihnachten durch die Politik. Wir haben hier, glaube ich, wenn ich sowas höre, als wir über das Thema gesprochen haben, hatte ich zuerst im Kopf, ja klar, dieses klassische, wie nennen wir es eigentlich, unser Weihnachten oder unser Weihnachtsmarkt. Ist es jetzt der Wintermarkt oder der ursprüngliche Weihnachtsmarkt oder das Winterfest und so weiter, selbst im Kindergarten. Will ich nicht anlügen, ich glaube, es gab letztes Jahr die Diskussion um, dass man das Winterfest genannt hat, sowas in der Richtung.
Ja, das wo gibt ich, es nach wie vor in Teilen. Ja.
Genau, und wo ich mir denke, was? Was reden wir gerade? Mhm. Witzigerweise, ich war letzte Woche mit 3 sehr engen Freunden von mir auf dem Weihnachtsmarkt in Heidelberg. Wenn die zuschauen, die wissen ganz genau, wen ich meine. Das ist ein weiterer Iraner und 2 Türken. Und wir haben was gegessen gehabt, unseren Glühwein getrunken und so weiter. Und wir hatten genau die Diskussion. Einer hat mich gefragt, ja, Reza, sagst du zu deinen Kindern, dass du auf den Wintermarkt gehst oder Weihnachtsmarkt? Ich so, was ist das für eine Frage? Also, es ist ja was super Schönes, was die Menschen zusammenbringt. Und da wird versucht, jetzt irgendwie das umzuändern.
Warum ist das so? Also, wenn du als Nicht-Christ, als bewusster Nicht-Christ sagst, aber für mich ist das Weihnachten und für mich ist es das Christkind, das kommt. Wie erklärst du dir diesen vorauseilenden Gehorsam möglicherweise in Sachen inklusiver Gesellschaft, dass man sich nicht mehr traut, manche Weihnachtsmärkte so zu nennen, wie sie sind?
Ja, ich glaube, eine gewisse Gruppe von Menschen, die sind so übervorsichtig in Deutschland, dass sie bewusst oder unbewusst versuchen, ja, jeden mit zu inkludieren und dadurch versuchen, das kulturelle Erbe massiv zu verändern. Ob das jetzt bewusst ist oder nicht, mit guten Intentionen ist oder nicht, ich hab mir ein paar Sachen dazu mal angeschaut gehabt, aber ich kann dir eine Sache sagen, so jemand wie ich zum Beispiel, der aus einem bestimmten Grund vor 40 Jahren hierher geflüchtet ist, also meine Eltern sind geflüchtet, die hatten mich im Schlepptau mit dabei. Wir haben uns ja bewusst für ein Land entschieden, wo wir dachten und immer noch denken, hier haben wir eine bessere Zukunft als zu Hause. Das heißt, irgendwas ist kulturell hier richtig und gut und besser als bei uns zu Hause. Weil von all den Ländern, wir hatten die Möglichkeit, nach Schweden zu gehen, weil wir da Familie hatten. Wir hatten die Möglichkeit, nach USA zu gehen, weil wir da Familie hatten. Und meine Eltern haben sich für Deutschland entschieden. Und damit haben sie sich auch für die Kultur entschieden. Und ich denke...
In welchem Jahr war das, sag mal?
Ich bin 83 geboren, 85 waren wir hier. Also 79 war die Revolution. Nach 4 Jahren haben meine Eltern gesagt, too much. Nee, Entschuldigung, nach 6 Jahren ungefähr haben die gesagt, too much. Bergab gegangen, Inflation, bla 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 und so weiter. Und wir sind hergekommen. Und ich finde es jetzt interessant. Ich freue mich auf die Weihnachtszeit. Ich freue mich da wirklich drauf. Also hier in Heidelberg, da gibt es auch so einen Laden, da heißt Käthe Wohlfahrt, keine bezahlte Werbung. Wir gehen da hin, jedes Jahr, meine Frau, da ist wichtig total, so ein kleines Kügelchen für unseren Baum zu holen, so ein teures Ding halt. Und
machen wir auch.
Ja, genau. Bist du auch bei Käthe Wohlfahrt, oder wie?
Ja, in Mannheim gibt es ja auch.
Witzig, gar nicht. Ja, genau. Keine Werbung hier, aber es ist wirklich ein Top-Laden. Und allgemein, ein Glühwein mit Freunden dort oder mit alten Arbeitskollegen, was man halt so macht. Und einfach mal einmal im Jahr so ein bisschen runterkommen. Alle haben auch das gleiche Mindset. Ich möchte ein bisschen runterkommen. Und dafür steht Weihnachten für mich. Das ist was total Tolles. Und jetzt versuchen tatsächlich, ich glaube nicht mal Migranten, sondern oder Personen wie ich zum Beispiel, hier das kulturell zu ändern, sondern tatsächlich Urdeutsche versuchen das zu ändern. Also eigentlich musst du mir die Frage beantworten. Was ist gerade los? Also...
Ja, wobei ich jetzt sagen würde, das Pendel schlägt jetzt schon zurück. Also ich glaube, diese Phase, in der man aus einer Furcht, Menschen nicht mitzunehmen in unserer Gesellschaft, irgendwie das eigene kulturelle Erbe zu kaschieren, dass wir aus der Phase, wo es wirklich extrem war, längst raus sind. Das hat auch mit der Stärke der AfD zu tun, die das Traditionelle auf die Fahnen sich schreibt. Und trotzdem gibt es noch diesen ein oder anderen Bereich, wo man sich nicht traut, einfach zu sagen, ja, das kommt aus dem Christentum. Und ehrlicherweise, ich verstehe es überhaupt nicht. Also wir brauchen Fundamente. Und wir brauchen Fundamente, auf die wir auch stolz sind, auf die wir uns irgendwie auch einigen können, auch wenn es nicht allen ins eigene religiöse Konzept passt. Aber ohne kulturelles Fundament haben wir auch keine Kultur. Dann haben wir eine Art von, ich will nicht sagen kultureller Anarchie, aber wir haben etwas, auf das wir uns nicht mehr einigen. Also es gibt etwas, auf das wir uns einigen müssen und das haben wir momentan auch gefühlt nicht mehr. Deswegen sind wir ja so politisch polarisiert. Ja, es gibt keinen Konsens über manche Themen mehr. Und ich finde es schön, nicht nur als Christ, sondern ehrlicherweise einfach als Deutscher, wenn wir einfach viel mehr Themen hätten, bei denen wir einfach ganz entspannt sagen könnten, ja, das machen wir so und da sind wir auch stolz drauf.
Mhm. Und was hältst du von so Punkten zum Beispiel wie, ich muss die Geschichte nochmal genauer prüfen, aber was ich ganz grob überflogen habe, im Landtag von Düsseldorf wurde ein Weihnachtsbaum aufgestellt und ich glaube von der AfD war das, das muss ich mal Fakten checken, und der musste aber wieder entfernt werden. Da gab es gewisse Themen rund um Brandschutz und so weiter und so fort. Jetzt könnte man natürlich sagen, Moment mal, das war eine Idee von der AfD, deswegen wollen die Kollegen das nicht vor Ort haben. Ich muss zugeben, ich muss die Geschichte nochmal im Detail nochmal durchlesen. Aber was heißt du von solchen? Einfach so, erst über die Deutschlandflagge zu sprechen, ist es ein bisschen weiter weggeholt, aber das, ja, alle haben vor kurzem auch in den Nachrichten gelesen gehabt, dass der Verfassungsschutz da informiert wird, weil da irgendwo Deutschlandflaggen in Nähe vom Asylantenheim gehisst worden ist. Was passiert da gerade? Also warum diese Angst mit Kulturgütern, Symbolen, die eigentlich für diese Freiheit hier stehen? Und ich werde es niemals vergessen. Ich war auf einem Festival, vor kurzem, Glücksgefühle-Festival, in Hockenheim war das. Mhm. Tolles Event, muss ich wirklich sagen. Meine Frau hat mich überredet, ich hatte zuerst gar keine Lust, dann sind wir mal hingegangen. Und da war ein amerikanischer DJ, der hat dann irgendwann Hello Germany und hat so eine riesen Deutschlandfahne gewählt. Riesenteil. Ich glaube, weil es halt ein Amerikaner ist, die machen das halt und denken, ja, das ist cool. Und ich habe wirklich bei ein paar Leuten so ein Raunen gehört. Als ob, oh mein Gott, er wählt die Deutschlandfahne. Und da, Und ich habe auch im ersten Moment gedacht, okay, ist es jetzt okay, ist es jetzt nicht okay? Aber eigentlich ist es ja total okay, weil in jedem anderen Land ist es ja auch okay. Okay. Hm. Was für mich aber auch wiederum komisch ist, wenn wir hier in Deutschland sind, dass andere fahren, zum Beispiel gehisst werden und das nicht problematisch ist. Also ich in der Nachbarschaft zum Beispiel, da ist eine, ich weiß gar nicht von welchem Land, eine Fahne gehisst, ist völlig in Ordnung. Da fährt man dran vorbei, man denkt sich gar nichts. Ich habe einen Schrebergarten in Heidelberg, bestes für Kinder im Sommer. Und da sind auch ausländische Fahnen, aber jedes Mal gefühlt, wenn man an einer Deutschlandfahne vorbeigeht, dann hat man sofort ganz andere Gedanken. Ja, ich finde das ja super schade.
Ja,
wirklich.
Wir können Nationalstolz einfach nicht oder wir können es vielleicht noch nicht. Gegen Flaggen haben wir nichts, ne? Also ich bin ja gelernter Schleswig-Holsteiner und wenn die Schleswig-Holstein-Flagge ja irgendwo auf dem Deich gehisst ist, das finden alle total sympathisch. Ja. Wäre die Deutschland-Flagge, dann würde man sofort denken, oh, was ist das denn für ein Mensch? Ja, was ist das? Wo ist der politisch eigentlich verortet, dass der diese Flagge aufhängt? Schade. Es ist total bedauerlich, aber es ist von Generation zu Generation auch weitergetragen worden, dass das ein zu viel von Nationalismus ist. Und Nationalismus ist einfach aus unserer Geschichte heraus etwas, was wir als politische Gefahr betrachten. Und vielleicht braucht es da noch andere Generationen, die da entspannter sind. Also ich erinnere da gern immer an 2006, wo wir uns wirklich zum ersten Mal wirklich ganz entspannt haben bei der Weltmeisterschaft bei uns im Land, wo unsere Flagge einfach ein Utensil war. Ja, das irgendwie war das da in der Zeit völlig in Ordnung. Also kurz vorher und kurz danach war die Deutschlandflagge für uns völlig in Ordnung. Und bei Fußball-Events grundsätzlich gelingt es uns, ja, irgendwie zu dieser Flagge und zu der Symbolik auch zu stehen. Es wird auch jetzt 26 wieder der Fall sein, wenn wir die Weltmeisterschaft haben in Amerika. Aber davor und danach nicht.
Und jetzt den Bogen zu spannen zum Thema Weihnachten. Kann es passieren, dass irgendwie Weihnachten auch irgendwie gecancelt wird, weil wir da ein bisschen Probleme damit haben, wie das Ganze dargestellt wird? Nummer eins und Nummer zwei, auch diese, wir hatten über die Instrumentalisierung gesprochen gehabt, von Religion an sich. Ich verbinde mal Weihnachten so ein bisschen mit Religion. Das auch im Ausland zum Beispiel. Ich fand es super interessant, was du gesagt hast, dass so jemand wie Putin oder so jemand wie Trump sich ja quasi auserwählt fühlen, im Namen von Religion da ihre Agenda durchzusetzen.
Genau das haben wir momentan. Und ich finde, dass man an Weihnachten mal daran erinnern muss, ja, wem gehört eigentlich das Christentum? So,
und wem gehört es denn?
Ja, es gehört nicht der Politik. Es gehört nicht irgendwelchen Staatenlenkern. Es gehört nicht denjenigen, die im Namen Gottes Kriege führen oder im Namen Gottes glauben, sie könnten Menschen ohne Pass schlimmer behandeln, sie nicht wie Menschen behandeln, sie als Tiere bezeichnen oder sonst wie. Also ich glaube, dass wir gerade an Weihnachten irgendwie das Christentum auch nochmal verteidigen müssen. Ich habe dazu mit dem Weltkirchenratsvorsitzenden Heinrich Bedford Strom vor ein paar Tagen telefoniert. Cool. Der wird sich dazu auch nochmal deutlich äußern in den nächsten Tagen. Und es hat mich extrem nochmal geprägt, weil ich sehe, dieser Mann hat über 350 Mitgliedskirchen unter sich sozusagen und hat einen sehr klaren Blick darauf, wo eigentlich das Christentum momentan unter Druck ist. Durch Politik und da findet etwas statt. Ob jetzt Weihnachten als Fest politisch missbraucht wird, warten wir es mal ab. Also Donald Trump ist alles zuzutrauen. Für mich ist Weihnachten ein Fest für alle Menschen. Wenn ich in Asien unterwegs bin und auch in der Vorweihnachtszeit dort unterwegs bin, dann sehe ich dort die Asiaten zum Beispiel, die Buddhisten sind oder auch viele Muslime.
Auch Hindus. Im Iran. Weihnachtsbaum im Iran ist
sie
auch
Sie lieben top. Weihnachten. Sie lieben Weihnachten. Und nicht nur, weil es kommerziell ist, sondern weil sie diese Symbolik einfach auch lieben.
Ja. Ja.
Sie lieben auch das Kind in der Krippe. Ja. Sie lieben den geschmückten Baum. Hm. So diese Heiligkeit, die in eine Zeit einzieht. Das lieben sie. Hm. Und das möchte ich verteidigen.
Ich bin da voll bei dir. Also ich meine, auf der anderen Seite, wir machen ja auch jeden Quatschgefühl aus dem Ausland mit. Halloween, was weiß ich, also was auch nicht hier irgendwie üblich ist. machen wir auch alles mit. Da haben wir einen guten.
Wobei, du hast ja eine amerikanische Frau, du musst wahrscheinlich ja.
Die macht alles mit, volles Karacho, also muss ich wirklich sagen. Ist ja auch okay. Also ich begrüße eigentlich alles, was irgendwie Menschen Freude bereitet, Menschen zusammenbringt und so weiter. Meine Frau, die machen auch Thanksgiving zum Beispiel, auch toll. Gefühlt ist Thanksgiving ja fast schon gleichgestellt von der Wichtigkeit bei den Amerikanern, so wie Weihnachten, würde ich fast schon behaupten. Mhm. Also ein großes Fest bei denen. Und auch wirklich, da kommt die Familie zusammen. Ich begrüße sowas total. Ich habe auch viel darüber nachgedacht, was du gesagt hast, dass so jemand wie Putin so sich wie Gott verhält oder denkt vielleicht sogar, dass er Gott ist und Trump sich auserwählt fühlt da. Ich habe auch diese eine Sache da gesehen, glaube ich, mit dem US-Außenminister, der in einem Interview, ich kenne den Begriff jetzt nicht, aber wenn jemand mit so Asche so ein Kreuz auf seine Stirn malt, das hat anscheinend so eine religiöse Bedeutung. Hast du das schon mal gesehen?
Mit Asche habe ich so
nicht. Das war so ein schwarzes Kreuz auf der Stirn.
Ja.
Und der hat ein Interview geführt, True Story, als ob nichts wäre. Und ich habe erst im Nachhinein, ich habe da ein bisschen gegoogelt, das hat eine religiöse Bedeutung.
Vielleicht ist es ein orthodoxes
Ich weiß es nicht genau.
Okay. Wir klären es heute nicht auf.
Genau, aber dass jemand so extrem auch nach außen trägt, was er in sich führt, ich glaube, die Person will ja auch ein Zeichen setzen. Dann ist natürlich die Frage, ab wann ist es ein Zeichen, ab wann ist es Religion, ab wann ist es Kulturgut? Wo sind da die Grenzen?
Also das Spannende ist ja die Fragestellung, wie religiös darf Politik eigentlich sein? Wie religiös begründet darf Politik sein? Wir haben es mit einer CDU zu tun, Christlich-Demokratische Union. Also sie sagt in ihrem Parteinamen, auf welches Fundament sie ihre Politik stützt. Formal tut sie es. Ob sie es wirklich im Daily Doing auch so macht, kann man manchmal auch bezweifeln. Gleichzeitig wiederum ist die Politik total verschnupft, wenn Kirche auf einmal Politik macht, wenn Kirche sich politisch äußert. Ich finde dieses Spannungsverhältnis total wichtig, aber auch um Grenzen abzustecken. Also wir werden hier in Deutschland, glaube ich, nicht erleben, dass ein Friedrich Merz mit tiefem Gottesglauben politisch argumentieren wird. Ich glaube, das wird er sich nicht trauen. Das ist aber in anderen Ländern längst Usus. Und in der AfD sehen wir ja auch diese Tendenzen, dass man sich als Verteidigerin des christlichen Abendlandes sieht und natürlich eine ganz andere religiöse Rhetorik auch in diese Politik einführt. Also da gibt es einen ganz anderen Mut zum Missbrauch des Christentums.
Also ich bin super gespannt, wohin sich das Ganze noch entwickeln wird.
Ich auch.
Carsten, vielen Dank. Wir haben für diesmal besprochen, dass wir versuchen, uns kurz und knapp zu halten, sind auch wieder über eine Stunde jetzt geworden. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch, Carsten. Und ich wünsche dir erstmal ganz schöne Weihnachten im Kreise deiner Lieben und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Das wünsche ich dir auch, lieber Reza. Es war mir wieder eine Freude. Und auch wenn wir knapper sein wollten, es war dann doch spannend. Ich danke dir
für
dieses Gespräch.
Bis bald.